Wir kommen noch einmal zu unserem lustig herumhüpfenden Gelähmten aus Johannes 5. Er wurde noch einmal von der Religion eingeholt, weil sich einige ärgerten, dass er am Sabbat geheilt worden war. Und der Kontrast dieser Heilung zum Leben und dem Insistieren auf religiösen Bestimmungen macht diesen Kontrast deutlich. Das Leben, die Freiheit in Christus als Ablösung einer Religion, die den Menschen durch Regeln einschränkt. Dass wir aber auf ihn zurückkommen, liegt vor allen Dingen an der Rede, die sich nun anschließt, nachdem die jüdischen Gegner Jesus vorwerfen, dass er Gott lästert. 5,19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, beim Abendtisch wurde das schon aufgenommen, ein Jünger stößt den anderen, Achtung, jetzt kommt's wieder, nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jetzt kommt wieder ein wichtiger Satz. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Hoppla, sagen die Jünger. Dass wir als Menschen nichts von uns tun können, das ist uns bekannt. Wir sind schwache Menschen und brauchen Gottes Hilfe. Aber jetzt sagt der, der in Ewigkeit beim Vater war und nur durch die Inkarnation, die Menschwerdung überhaupt auf diese Erde kam, sogar er tut nichts ohne seinen Vater. Das macht uns stutzig. Das liegt daran, dass Gott selbst im Verhältnis zu seinem Sohn und im Verhältnis zu uns nicht das Ideal des Individualismus hat, sondern das Ideal der Gemeinschaft. Wenn schon Gott der Vater und Gott der Sohn nichts ohne einander tun, sondern ihnen die Gemeinschaft, die Einheit, dass wir so wichtig ist, dass sie jeden Schritt, jedes Wort miteinander absprechen, dann wird es deutlich, dass nicht unsere Schwachheit, dass nicht unser Angewiesensein unser Problem ist, sondern unser Problem ist die Art, wie wir mit unserer Schwachheit umgehen. Es ist kein Mangel, auf Gott angewiesen zu sein, denn es war für den Gottessohn das Schönste, was er kannte, offen zu sein für seinen Vater. Glauben heißt Leben im Wir. So wie der Vater und der Sohn das Wir miteinander uns vorgemacht haben. Im Vorgriff Vers 30. Ich kann nichts von mir aus tun, wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist recht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wir müssen umdenken. Wachsen im Glauben heißt nicht selbstständig werden. Wachsen im Glauben heißt immer offener werden für das Leben. Immer erwartungsvoller werden gegenüber dem Du. Immer gelassener sein im Wir mit Gott. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen als die Heilung eines Gelähmten, sodass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand selbst, sondern er hat sogar alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der wird irgendwann einmal, wenn es nach Martha geht, das ewige Leben haben. Nein, der hat das ewige Leben. Hier, jetzt, ab diesem Augenblick. Aber da war doch was mit jüngstem Tag und Gericht. Der kommt nicht in das Vernichtungsgericht, sondern er ist bereits vom Tode zum Leben hinübergeschritten. Wer an mich glaubt, der hat den jüngsten Tag schon hinter sich. Er ist schon durchs Gericht hindurch. Die Entscheidung zum Leben ist ihm schon zugesprochen. Du bist gerecht. Du hast ewig Teil an meinem ewigen Leben. 5,24. Er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Einige haben das, was ich gesagt habe, nicht in ihrer Bibel gefunden. Ich habe jetzt gerade ausgelegt. Ich mache aber artig weiter mit Vers 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde, so hat der Apokalyptiker geredet. Es kommt die Stunde, redet der Prophet von der Zukunft. Und Jesus fügt hinzu, wie bei der Samaritanerin, es kommt die Stunde und ist schon jetzt. Die Gegenwart Jesu ist die Gegenwart des jüngsten Tages. Die Zukunft hat schon angefangen, in der Person Jesus Christus. Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch deshalb nicht über folgende Worte, die euch so vertraut sind und die ihr sonst immer als Endzeithoffnung hört. Doppelpunkt. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Jetzt sind wir ganz verwirrt. Was ist denn jetzt wahr? Jesus hat hier eine Predigt gehalten, in der er ungewöhnlich vorgeht. Erst kam die Predigt, dann kam der Text. Den Eindruck gewinnt man manchmal bei Predigten. Nicht zuerst stand die Predigt fest und dann hat der Pfarrer noch einen Text gesucht, der halbwegs dazu passt. Das ist aber nicht das, was wir Jesus hier unterstellen wollen. Sondern in Vers 28 wird die traditionelle Eschatologie, wie wir sagen, Endzeitlehre, die Lehre von den letzten Dingen zitiert. Wie es in Vers 28 steht, erwartet es ein Jude, haben es früh viele Christen der ersten Generation erwartet. In der Zukunft kommt eine Stunde. Dann, nicht schon jetzt, dann werden sich alle Gräber auftun. Und dann werden hervorgehen, die Gutes getan haben, durch das Gericht der Werke hindurch zum ewigen Leben. Die Böses getan haben, werden nur auferstehen, um in Ewigkeit verworfen zu werden. Ja, was gilt denn jetzt? Jesus nimmt in 5,28 die traditionelle Wendung auf und macht deutlich, das habt ihr bisher erwartet. Das hat auch Martha erwartet. Ja, mein Bruder wird auferstehen am jüngsten Tag. Und im vorangehenden Zusammenhang macht Jesus deutlich, dass viel mehr gilt als eine vage Hoffnung auf eine ferne Zukunft. Was sind die guten Taten, die wir nach Johannes tun sollen, um ewiges Leben zu haben? Müssen wir doch moralisch gut sein? Nein, das Werk, das die Juden tun müssen als ein Werk Gottes, ist, dass sie an Christus glauben. An Christus zu glauben, ist das eine Werk, das im Gericht bestehen lässt. Wenn das aber stimmt, wie 5,24 sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat schon das ewige Leben. Es gibt nach Johannes keinen jüngsten Tag, der für Christen mehr einen offenen Ausgang bietet. Die Entscheidung ist bereits gefallen. Wir könnten dasselbe an Paulus exerzieren, aber da habt ihr ein halbes Jahr Erholungszeit. Das machen wir im Sommer dann nochmal. Bei Johannes ist ganz entscheidend, dass im Augenblick des Hörens des Evangeliums das Gericht stattfindet. Die, die tot bleiben, sind die, die tot sind, auch am jüngsten Tag. Die aber, die geistlich gesehen wie Lazarus im Grab sind, hören die Stimme des Evangeliums, hören die Stimme des guten Hirten und kommen heraus. Die kommen nicht vorläufig heraus und kriegen dann den Deckel wieder vor den Kopf geschlagen, sondern die kommen heraus, um immer im Leben zu bleiben. Wer einmal von Christus aus dem Grab heraufgerufen wird, der darf leben, ohne Unterbrechung. Beim Abendessen fragte jemand noch, ob es denn noch andere Stellen gibt, außer Philipper 1 und Johannes 11, in denen das zugesprochen ist. Ihr könnt, wenn ihr es unbedingt noch wollt, am späten Abend 8:51 aufschlagen. Wenn ihr müde seid, schreibt die Stelle einfach auf und lest es heute Abend. Da wird dasselbe noch einmal gesagt, weil es offensichtlich so wichtig ist, möchte ich es noch hinzufügen. 8:51, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Wer das Evangelium hört und sagt, ja, das will ich, zu dem sagt Jesus, dann musste ich mein Vater geschickt haben, sonst kämst du gar nicht. Wenn Tote aus Gräbern rauskommen, da begrüßt sie Jesus gelassen und sagt, du kommst nicht aus eigener Kraft, sonst wärst du noch im Grab. Wenn du rauskommst, hat dich der Vater gerufen. Wenn aber der Vater einen einmal gerufen hat, dann lässt er ihn nicht mehr los. Johannes 10, 27 folgende. Der in meiner Hand ist, der glaubt und hat ewiges Leben, der hat es ewig. Denn ewiges Leben gibt es nicht auf Zeit. Ewiges Leben gibt es nicht auf Zeit. Ewiges Leben dauert ewig. Der ist in meiner Hand und in der Hand des Vaters. Und aus unseren beiden Händen kann ihn niemand mehr herausreißen. Jetzt sagen die aufrecht Demütigen unter uns, ja, es mag ja sein, dass niemand mich aus Gottes und Christi Hand reißt, aber vielleicht springe ich selber raus. Das ist eine maßlose Selbstüberschätzung. Nach Johannes nämlich tut der Mensch überhaupt nichts aus sich selbst. Der Mensch handelt nach Johannes wie nach Paulus immer im Wir. Es fragt sich nur im Wir mit wem. Oder die Fußballer unter uns, die vor lauter Geistlichkeit jetzt einige Spiele am Wochenende verpassen, wenigstens eine kleine Fußballbemerkung. Man könnte auch sagen, nach Johannes und nach Paulus steht es immer 2:1. Es fragt sich nur für wen. Entweder für die Sünde mit dir zusammen oder für Christus mit dir. Der Mensch handelt nie unbeeinflusst, immer in Gemeinschaft. Natürlich gibt ein Sünder nicht zu, dass er sündigt. Wie ein Raucher auch immer gern raucht und ein Trinker immer gerne trinkt oder auch nur heute und er könnte es natürlich sofort lassen. Und jemand, der mit dem Essen Probleme hat, ich könnte wochenlang überhaupt nichts essen, wenn ich wollte. Aber bin ich denn blöd und will das nicht? Der Mensch lügt sich gerne was in die Tasche. Wenn ich nicht so kann, wie ich will, dann will ich einfach, wie ich kann und rühme mich anschließend, alles zu können, was ich will. Ich passe einfach meinen Willen, meinem Unvermögen an. Nein, so ist es nicht. Der Mensch ist nie unbeeinflusst. Und wenn Christus sagt, der in meiner Hand ist, den reißt niemand mehr raus, dann gilt das. Das hat mich schon oft als Christ zu Tränen gerührt. Hast du schon mal ein Gebet gesprochen zu Christus und ihm dazu gesagt, er möchte bitte, egal wie du anschließend zappelt und schreist, dieses Gebet ernst nehmen und nichts mehr danach? Dass du gesagt hast, das, was ich heute spreche, gilt. Dir gehöre ich in Ewigkeit. Und wenn ich morgen schimpfe über mich selber, dass ich das gestern gesagt habe, dann lass mich schimpfen. Das, was heute ist, gilt. Wenn du den Himmel einmal offen gesehen hast, dann möchtest du niemals mehr eintauchen in die Durchschnittlichkeit eines Lebens ohne Christus. Mach mit Christus einen Vertrag. Verschenk dich an ihn. Und zwar ohne Widerruf, als feste Klausel. Und im Himmel werden wir uns wieder treffen und werden sagen, wir haben gezappelt, wir haben gezaudert, wir haben rumgemosert oder was immer uns so eigen ist. Und Christus hat souverän gehalten und gehalten und gehalten. Wir sind weggelaufen und er hat uns zurückgeholt. Wir haben versucht, alleine übers Meer zu gehen und wurden dann schier sind wir abgesoffen und er hat uns artig wieder hochgezogen und hat nicht gesagt, toll, dass du 5 Schritte läufst, sondern wie Petrus gesagt, warum bist du nicht alle Schritte mit mir gegangen? Meine Kraft hätte auch für das ganze See Genezareth hin und zurück gereicht und kreuz und quer. Nicht? Er hält uns fest und lässt uns niemals mehr los. Das ist Heilsgewissheit. Oh, jetzt sagen einige Seelsorgeerfahrenen, pass mir auf, Eckstein, mach mir die Leute nicht selbstsicher. Es gibt wohl eine Heilsgewissheit, aber es gibt keine Heilssicherheit. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, wird der arme Paulus zitiert. Hätte er gewusst, wie er missbraucht wird, er hätte Vers 12 übergangen, wäre gleich zu Vers 13 übergegangen. Denn Furcht und Zittern ist nichts anderes als Ausdruck der Demut. Furcht und Zittern ist die griechische Wendung als Ausdruck der Demut. In Philippi gab es einige, die haben gesagt, wir sind selber schon vollkommen. Wir brauchen keinen Apostel, wir brauchen keinen Heiligen Geist. Das brauchen nur die Kleinkinder. Wir essen schon Schwarzbrot, mögen die Kleinen die geistliche Milch trinken. Wir kommen selbst in den Himmel, wir wissen, wo die Tür ist. Nicht? Und die haben gesagt, wir können es selber. Und denen sagt er, vollendet euer Heil, lebt euer Heil aus in der Haltung der Demut. Denn Vers 13 ist kein Gegensatz, sondern die Begründung in Philipper 2. Denn Gott ist es, der beides in euch wirkt, wollen und vollbringen. Das wird immer so gelesen, als seien das zwei getrennte Dinge, die sich widersprechen. Das Wörtlein denn macht aber deutlich, Vers 13 erklärt Vers 12. Warum sollen wir immer in Demut, empfangend, mit offenen Händen Gott gegenüber leben? Weil wir doch wissen, dass nicht wir im Heil bleiben, sondern er uns im Heil hält. Weil wir doch wissen, dass Gott nicht wartet, bis wir von uns aus wollen, sonst könnte er bis zum jüngsten Tag warten und wäre immer noch zu spät. Sondern, dass er uns Wollen und Vollbringen schenken muss. Gewiss, es gibt Selbstsicherheit. Aber der Unterschied von einer guten Selbstgewissheit und einer schlechten Selbstsicherheit ist nicht in der Abstufung von Gewissheit zu sehen. Also Gewissheit ist vielleicht, hoffentlich, vielleicht auch nicht. Und Sicherheit bedeutet doch, ich darf gewiss sein. Sondern das Negative ist Selbstsicherheit. Und das Positive ist Christusgewissheit. Der Unterschied von der positiven Heilsgewissheit und der negativen Heilssicherheit liegt in der Begründung. Worauf gründe ich meine Hoffnung? Gründe ich sie allein in Christus? Dann darf ich mir meiner Sache sicher sein. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch glaube oder zweifle. Ich weiß aber sicher, dass Christus mich, Hans-Joachim Eckstein, in Ewigkeit nicht loslässt. Das hat er mir versprochen. Für mich lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Christus hat mir aber seine Hand gegeben, dass er mit mir nicht mehr Schluss macht, selbst wenn ich es mit ihm täte. Das ist Heilsgewissheit. Seid euch eures Heils gewiss. Er hat euch ergriffen und lässt euch niemals mehr los. Selbst wenn wir sündigen, selbst wenn wir sündigen. Selbst wenn wir zweifeln, selbst wenn wir zweifeln. Und wenn wir auf dem Totenbett nicht mehr glauben können, Gottes Liebe, vor Schmerzen schreien und Gott in Frage stellen wie Hiob, auch dann mögen wir untreu werden. Er aber bleibt treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Wir haben die Entscheidung hinter uns. Das Gericht ist schon Vergangenheit. Nun sind die Bibelkenner unter uns etwas verlegen, weil sie sagen, aber halte mal, wie kann denn Johannes sagen, wir haben das Gericht schon hinter uns? Paulus sagt doch selber, dass es noch ein Gericht gibt, auch für Christen. Wir werden vor dem Richterstuhl Christi stehen, heißt es doch an verschiedenen Stellen. Wenn Jesus im Johannesevangelium den Begriff Gericht gebraucht, meint er Vernichtungsgericht, Strafgericht. Es geht nicht um das Beurteiltwerden des gelebten Lebens, sondern es geht hier um das, was Paulus Verdammnis nennt. Und genauso sagt Paulus auch in Römer 8, Vers 1, für die, die in Christus Jesus sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Nicht Römer 8, Vers 1 sagt Paulus genau das gleiche wie Jesus in Johannes 5, Vers 24. Für Paulus ist es gar keine Frage und Johannes will das auch gar nicht in Frage stellen. Wenn wir einmal am jüngsten Tag vor Christus stehen, wird unser ganzes Leben wie ein offenes Buch vor uns liegen. Natürlich werden wir auf unser Leben zurückschauen. Natürlich wird dann viel verbrennen. Paulus sagt 1. Korinther 3, Holz, Heu und Stroh werden verbrennen. Wir haben es für groß gehalten, unseren ganzen Heuwagen vollgeladen und fahren in den Himmel ein. Und dort oben kommen wir durch die göttliche Waschstraße, nicht? Da wird alles durch die Feuergasse geleitet. Und hinten kommen wir verkokelt raus. Und all das, was wir uns religiös angesammelt haben, alle Vorstandsposten, alle Terminkalender, nicht? Wir lieben immer so Terminkalender, die so aufgehen, nicht? Die sind furchtbar unpraktisch, aber die Eitelkeit ist so schön. Da kann man, oh, bin ich belegt, das ganze 2004 ist schon vollgeschrieben. Alles verbrennt. Und Gold, Silber und Edelsteine, das sind die kleinen Dinge, die ganz untergehen in all unserem Sperrmüll, den wir da in den Himmel schleppen. Und die bestehen im Feuer. Ja, bei Gold sagt man sogar und Silber, sie werden ja von der Schlacke überhaupt erst getrennt. Nein, es gibt ein Gericht, auch für Christen. Und das ist auch gut so. Wolltet ihr euren ganzen Müll in den Himmel mitnehmen, unverbrannt? Ich nicht. Es gibt viele Dinge, die möchte ich im Himmel nicht bei mir haben. Denn all die Schuld, all das Widerliche in unserem Leben, das muss uns ja nicht einen Himmel lang begleiten. Nein, die ersten Christen haben sich aufs Gericht gefreut. Einige unterscheiden und sagen Verdammungsgericht und Preisgericht. Das sind aber Hilfskonstruktionen. Diese Begriffe gibt es im Neuen Testament nicht. Wer Gott sieht, sieht sich selber mit völlig neuen Augen. Gott sehen bedeutet, wie schon bei Jesaja, sein eigenes Leben wie ein offenes Buch zu sehen. Dann werden wir überhaupt erst erkennen, was in unserem Leben alles auch als Christen als Müll war, im Nachhinein völlig überflüssig. Aber, und das ist mir so wichtig, manche von uns, ich fange extra mit den Frauen an, weil die die Demut noch mehr gelernt haben, wir Männer sind in der Demut immer heuchlerischer, und mancher Mann auch wird erstaunt sein, dass nämlich Christus uns in unserem Leben all das zeigt, was als Segen war. Da oben kommen dann eure geistlichen Enkelkinder und Urenkelkinder auf euch zugespritzt. Die habt ihr nie gesehen, natürlich nicht, das war ja auch nach euch. Und die werden zu euch kommen und sagen, ich danke euch so sehr, dass ihr in dem Augenblick gebetet habt, in dem Augenblick gesprochen habt, in dem Augenblick zugehört habt. Durch euch wurde der Mensch gesegnet und der hat mich wieder gesegnet und ich konnte wieder andere segnen. Du bist so unzufrieden mit deinem Leben. Das liegt daran, dass du noch nicht den Blick des jüngsten Tages hast. Dann wird dir manches egal sein, was dich jetzt noch aufregt, dass du durch die Decke kannst. Und plötzlich siehst du in deinem so mittelmäßigen Leben so viel Gold, Silber und Edelsteine, die du nie gesehen hast. Christus wird sich an Gebete erinnern, die hast du längst vergessen. Christus wird sich daran erinnern, wie du dich um Menschen gekümmert hast. Du hattest Kopfweh gehabt, du hattest gar keine Lust. Und um Christi Willen und des Menschen Willen hast du gesagt, also okay, führe ich auch das Gespräch noch oder besuche noch die alte Frau. Und sei es drum, Christus zuliebe mache ich's. Und all das wird im Himmel erinnert. Aber da geht es nicht um Leben und Tod. Da geht es nicht um Leben und Tod. Um Leben und Tod ging es im Augenblick, als wir das Evangelium hörten und er uns zu sich gerufen hat. Das bedeutet in der Tat, wenn Christus mich anspricht und ich ihn annehme, dann ist die Entscheidung über mein Leben gefallen. Ist das nicht irre? Ich weiß nicht, welchen Blödsinn ich morgen mache, aber ich kann euch jetzt schon sagen, in Ewigkeit bin ich in Gottes Armen und in seiner Liebe geborgen. Würden wir das kapieren, hätten wir die nächsten Jahre keine echten Probleme mehr. Es kann sein, dass wir ein bisschen gedemütigt werden und gemobbt. Es kann sein, dass unsere Familie uns ein bisschen arg nervt. Es kann auch sein, dass uns manches daneben geht und wir Hauptamtlichen frustriert sind durch alles Mögliche. Aber das ist alles lächerlich im Licht des jüngsten Tages. Ja, selbst noch all den Zoff, den wir anfangen miteinander, alle Rivalitäten, die es auch hier bei den besten Haustöchtern ganz Deutschlands gibt und den besten Leitern der Langensteinbacher Höhe, all das, was wir da haben, würden wir vom jüngsten Tag her denken, lohnt es sich wirklich, einen Streit anzufangen, wenn wir uns im Himmel sowieso versöhnen? Können wir uns die Zeit nicht sparen? Jesus sagt mit Nachdruck, das Entscheidende wird nicht kommen, das Entscheidende ist jetzt schon passiert. Was immer an Trübsal und Angst auf euch zukommt, auch wenn ihr weinen werdet und traurig sein, auch wenn ihr mit meinem Abschied nicht fertig werdet, sagt er zu den Jüngerinnen und Jüngern, das Ende steht zu euren Gunsten fest und das wird niemand mehr verändern. Aber es fällt uns ein, jetzt kommt ja bei aller Euphorie und Freude der Verkündigung Jesu, mal predigt er faszinierend, dann heilt er wieder jemanden, dann predigt er wieder, dann holt er einen aus dem Grab. Was war das für eine schöne Zeit? Aber einmal kam die Stunde des Abschieds, das Ende der Unmittelbarkeit. Und er leitet es ein, Johannes 14, mit den trostreichen Worten, Euer Herz erschrecke nicht. Fürsorglich weiß er, dass die Jünger mit seiner Trennung nicht zurechtkommen werden. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Auch hier wieder, alle Judenchristen unter den Jüngern sagen, hurra, das kennen wir. Die Rede von den himmlischen Wohnungen, die sind uns schon bekannt. Dass wir nämlich dort untergebracht werden, Juden konnten auch unterscheiden, wenn sie sieben Himmel gedacht haben. Nicht? Teilweise wurde das dann durchreflektiert. Es gibt ja nicht nur einen Himmel bei Gott, sondern mehrere Etagen. Dann haben sie gesagt, unmittelbar nach dem Sterben kommen wir in den dritten Himmel. Das spielt auch Paulus mal am Rande an, 2. Korinther 12. In einer Entrückung war in den dritten Himmel entrückt worden. Das ist das Paradies. Und dort haben dann die Christen, nicht die Christen, sondern als Juden vorher noch, haben die Juden gesagt, dort ist schon der Abraham. Und deshalb kam die Rede auf, dort ist man dann in Abrahams Schoß. Das soll bedeuten, man liegt mit ihm zu Tische, wie der Lieblingsjünger im Schoße seines Herrn. Das heißt, an dem Ehrenplatz, an der Brust Abrahams. Also bei manchen war die Vorstellung, die himmlischen Wohnungen beginnen in der dritten Etage des Himmels. Da sind die Wohnungen, da dürfen wir warten auf den jüngsten Tag. Der Zwischenzustand, bis wir dann am jüngsten Tag bei Christus, nicht bei Christus, sondern bei Gott, dem Vater sind. Der siebte Himmel ist dann die Gegenwart Gottes selber. Wie war das nun für die ersten Christen? Die wussten, dass sie im Augenblick ihres Sterbens nicht nur Abraham sehen werden, dass sie nicht nur Sarah sehen werden, Isaak und all die anderen Väter und Mütter, sondern sie wussten, dass Christus sie erwartet in den himmlischen Wohnungen im Augenblick des Sterbens. Johannes 14 verbindet genau diesen Gedanken von Johannes 8 und Johannes 11. Im Augenblick des Sterbens sind wir in den himmlischen Wohnungen bei Christus. Wir haben uns vorhin in Gesprächen gefragt, warum hat sich Paulus gar keine Gedanken über den Zwischenzustand gemacht? Weil wir immer sofort fragen, ja, was ist denn in der Zwischenzeit? Ich bringe gleich noch einige Erklärungen, aber zuerst die biblische, das ist immer praktischer. Für Johannes und Paulus war der Gedanke logisch. Ein Jude sagte, bei Abraham sein ist besser als auf der Erde sein, aber es ist noch nicht bei Gott sein. Für die Christen war es aber so, dass sie sagten, im Augenblick des Sterbens sind wir in der Christusgemeinschaft. Ja, aber wenn wir bei Christus sind, dann haben wir ja alles. Das heißt, wenn im Augenblick des Sterbens wir schon Christus vollkommen sehen, der uns so liebt, und Christus das einzige Thema des Himmels ist, nicht erschrecken, das ist nicht langweilig, Christus ist so spannend, dass er eine Ewigkeit lang uns faszinieren und erfreuen wird, dann ist uns das mit dem Zwischenzustand vollkommen Schnuppe. Was heißt denn Zwischenzustand, wenn das Entscheidende so ist? Das ist so, als wenn man zwei Verliebten sagt, ihr seid an dem und dem Tag verheiratet, aber die Schwiegereltern dürfen noch nicht eingeladen werden. Dann sagen die, so what, nicht? Hauptsache, wir haben uns. Die Schwiegereltern dürfen gerne drei Wochen später kommen. Was immer dann passiert, Hauptsache, wir haben uns selber. So haben die ersten Christen gesagt, wenn wir Christus haben, haben wir alles. Ob dann in der Geschichte es noch länger dauert oder nicht, ist ganz untergeordnet. Aber ich stelle euch auch noch andere Gedanken vor, um es etwas leichter zu greifen, wie ist das eigentlich mit diesem Zwischenzustand? Eine Eselsbrücke ist, dass man das Bild des Entschlafens für Sterben wörtlich nimmt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn man den Schlaf der Gerechten hat oder den Schlaf der Kinder, dann ist im Augenblick des Einschlafens kein Zeitempfinden mehr. Und wenn ihr aufwacht, dann ist es euch, wenn ihr selig schlafen könnt, wie kleine Kinder oder wie Leute, die den ganzen Tag Bibelarbeiten von Eckstein gehört haben, die sind dann auch so flach, da haben die kein Zeitempfinden mehr und sind froh, wenn sie schlafen dürfen, dann hast du keine Zeitempfindung, bis du wieder aufwachst. Insofern ist die erste Eselsbrücke, dass man sich den Zwischenzustand vorstellt, wie das Schlafen. Ich erinnere mich, als kleiner Junge hatte ich auch neben dem Weihnachtsfest den Geburtstag immer gerne. Und der Geburtstag beginnt ja schon morgens. Und wenn ich fippelig war und es ging mir nicht schnell genug am Vortag, dann bin ich freiwillig, das ist nur einmal im Jahr passiert, ich bin ehrlich heute Abend, bin ich freiwillig früh ins Bett gegangen. Mit welcher gerissenen Logik? Nun, wenn ich um 1 Uhr nachts ins Bett gehe, dann dauert es noch furchtbar lange, bis ich Geburtstag habe. Gehe ich um 10 ins Bett, dann habe ich schneller Geburtstag. Gehe ich ausnahmsweise mal um 8 ins Bett, habe ich schon um 8 Uhr abends Geburtstag. Denn der Schlaf hat keine Uhr. Nicht? Insofern können wir sagen, wenn wir nur entschlafen würden und würden nichts mitbekommen, bis wir aufwachen am jüngsten Tag, wäre schon viel gerettet. Das ist aber zu wenig. Es ist zu wenig. Es ist nur ein Bild. Es ist nur eine Eselsbrücke. Denn Paulus und Johannes bestehen darauf, dass wir mit Bewusstsein in der Todesstunde hinübergehen wie aus einem Raum in den nächsten. Dann sagen wir natürlich, ja, wie geht das denn? Die Leidtragenden stehen am Sarg und mit geheuchelten oder echten Tränen nehmen Abschied von meinem Leib, der dann in die Erde gelegt wird und lassen Erde und Rosen runterfallen. Und ich kann doch nicht gleichzeitig im Himmel sein, mein Leib liegt doch unten. So klein ist Gott nicht. Gott braucht nicht unseren Leib, um uns bei sich zu haben. Die leibliche Auferstehung am jüngsten Tag bedeutet auch nicht, dass Christus unseren alten Leib braucht, um zu gucken, was er daraus machen kann. Sondern die Verwandlung des alten Leibes soll festhalten, dass unser altes Leben, unsere erste Schöpfung, nicht aufgegeben ist. Wir werden ja, wenn wir vor Christus stehen, unser ganzes Leben erinnern. Es gibt eine Kontinuität von irdischem Leben und himmlischem Leben. Freilich eine versöhnte, eine erlöste Kontinuität. Die Gegner in Korinth haben das nicht richtig verstanden, haben dem Paulus vorgeworfen, das ist doch bescheuert, du kannst doch nicht im Ernst meinen, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes erben können. Und er sagt, nee, das habe ich auch niemals gesagt. Es ist ein neuer Leib, den wir bekommen, wie ein neues Gehäuse, wie ein neues Gewand, wie ein neues Haus, in dem wir wohnen. Aber Paulus war es schon wichtig, dass wir leibhaftig bei Gott sind. Warum ist das wichtig? Nun, wir sollen persönlich bei Gott sein. Verabschiedet also den Gedanken einer leiblichen Auferstehung in dem Sinne, Gott braucht unsere Substanz. Im Himmel gibt es keine irdische Materie. Der zweite Himmel ist nicht aus demselben Material wie der erste Himmel, die zweite Erde nicht aus demselben Material wie die erste. Wir werden verwandelt werden am jüngsten Tag. Ein Evangelium unterscheidet dies begrifflich auch ganz präzise. Das ist Lukas. Lukas macht deutlich, im Augenblick des Sterbens ist die Person qua Geist nach ihrer geistlichen Dimension schon bei Gott. Christus gibt am Kreuz sein Pneuma, seinen Geist, in die Hand des Vaters und damit ist er bei der Beerdigung wo? Schon beim himmlischen Vater. Ihr könnt das mal ganz genau lesen im Lukas-Evangelium. Was wird beerdigt? Nicht Jesus, sondern der Leib Jesu wird beerdigt. Der Geist ist schon an Karfreitag im Himmel. Nur der Leib ist unter der Erde, wird in die Höhle gelegt. Und dann wird auch den Leuten vorgeworfen von den Engeln am Ostersonntag, ihr sucht den Leib Jesu Christi. Und dies ist nicht richtig, denn Jesus ist nach dem Geist an Karfreitag, nach seinem Leib schon am Ostersonntag zum himmlischen Vater gegangen. So ist es auch mit dem armen Lazarus, Lukas 16. Sein Pneuma, sein Geist ist im Augenblick des Sterbens schon im Schoß Abrahams im Paradies. Das heißt, dass Lukas uns das Denken etwas erleichtert und sagt, die Person nach ihrer geistlichen Dimension ist im Augenblick des Sterbens bei Gott. Am jüngsten Tag ist sie das dann auch nach der leiblichen Dimension. Aber es ist noch viel einfacher. Für uns bleibt das Problem, dass wir sagen, ja halt, dann sind wir als Person gespalten. Nicht, dass unsere geistliche Identität schon bei Gott ist und die leibliche hängt noch unten auf der Erde und erst am jüngsten Tag kommen beide wieder zusammen. Das Ganze ist ein Scheinproblem. Die Naturwissenschaftler unter uns können uns leicht und ausführlich erklären, dass es ein Scheinproblem ist. Warum? Wenn wir im Augenblick unseres Sterbens unseren Leib verlassen, wenn wir Zeit, Raum und Materie verlassen, wie tickt dann unsere Uhr? Gar nicht. Denn unser irdisches, menschliches Zeitdenken ist an Raum, Zeit und Materie gebunden. Das heißt, aus unserer Perspektive ist das Zu-Gott-Kommen Abrahams, das Zu-Gott-Kommen des Paulus, unser eigenes Zu-Gott-Kommen und der jüngste Tag auf der Zeitlinie ganz auseinander. Und wir können jetzt gar nicht denken, wie passt das denn zusammen? Das eine war da, das andere ist da, das andere ist da, das andere ist da. Es ist schon eine kleine Hilfestellung, wenn ihr euch das Ganze wie auf einer Apfelsine vorstellt mit der Kugel. Nicht? Wenn da zwei Ameisen draußen rumlaufen, dann kann die Babyameise zur Mutterameise sagen an der Schale, sag mal Mami, wie weit ist es denn bis zum Saft der Apfelsine? Und dann sagt die Mami, das sind knappe 5 Millimeter. Und die Babyameise läuft weiter und nach einer halben Stunde sagt sie, wie weit ist es jetzt? Es sind knappe 5 Millimeter. Und nach einer weiteren halben Minute sagt sie, und wie weit ist es jetzt? Es sind knapp. Und das kleine Baby wird ganz verrückt und sagt, das kann doch gar nicht sein. Ich laufe wie ein Idiot immer weiter und weiter und weiter und bin immer gleich nah. Jeder Punkt der Geschichte ist gleich nah zu Gottes Ewigkeit. Der Ewige muss sich nicht beamen, um irgendwo zu sein. Der Ewige ist bei Abraham, der Ewige ist bei Paulus, der Ewige ist heute Abend mitten in unserem Raum und er hat keine Zeit- und Fahrtprobleme und muss auch nicht die Autobahn beachten mit ihrer Fülle oder Leere. Das ist für ihn ganz egal. Wir können Ewigkeit nicht denken, deshalb haben wir ein Problem. Das Einzige, was du wissen musst heute Abend ist, die himmlischen Wohnungen sind von Christus für dich bereitet. Ob du lebst oder ob du stirbst, er lässt dich nicht mehr los. Wenn wir hier unsere Augen schließen, sind wir dann ganz bei ihm. Martha nickt und sagt, das kann ich verstehen, also doch Auferstehung am jüngsten Tag. Dann hat sie aber 14 nicht weitergehört. Geht mal mit mir in Kapitel 14 zu Vers 18. Es wird vorher der Heilige Geist, der Paraklet, der Tröster versprochen. Einen anderen Tröster will er geben, so sagt er in Vers 16, welchen die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er, der Tröster, bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ja, ja, klar, wir kriegen den Heiligen Geist. Nein, nein. Ich komme zu euch. Wer ist an Pfingsten gekommen? Kein dritter Gott. Der eine Gott, Vater, der eine Gott, der Sohn. Das heißt, die Wiederkunft Christi hat nach dem Johannesevangelium wann stattgefunden? Im Augenblick der Offenbarung des Auferstandenen. Ich komme zu euch. Vers 23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und, jetzt sind die himmlischen Wohnungen da, Wohnung bei ihm nehmen. Wo sind nach Johannes die himmlischen Wohnungen? Nicht schon wieder mit Martha sagen, ja, ja, am jüngsten Tag. Gott, der Vater und Christus wohnen in unserem Herzen. Warum warten wir auf irgendwelche himmlischen Wohnungen? Das Paradies hat schon angefangen. Denn mehr als Gott den Vater und Jesus Christus den Sohn wirst du in Ewigkeit nicht haben und beide werden dich faszinieren. Das ist das eigentliche Geheimnis. Wenn wir das verstehen würden, wir haben im Himmel nicht mehr als heute. Ich wiederhole das, weil es sehr provokant ist. Wir haben im Himmel nicht mehr als heute. Der einzige Unterschied von heute zum Himmel ist, dass wir dann kapieren, was wir heute schon haben. Nämlich Gott. Mehr als einen uns so liebenden Vater, der alles für uns gibt, der verrückt nach uns ist. Und mehr als einen Sohn, der sein eigenes Leben für uns gibt, werden wir in Ewigkeit nicht haben. Versteht ihr jetzt, warum der Evangelist gleichzeitig die Tränen seiner Gemeinde ernst nehmen kann und abwischen kann, das Leid nicht einfach mit dummen Sprüchen übergeht und ihnen dennoch sagen kann, ihr habt viel mehr, als ihr ahnt. Im Himmel werden wir uns treffen und dann können wir zueinander sagen, in Langensteinbach haben wir es schon gewusst. Hätten wir es nur kapiert, dann hätten wir die Zwischenzeit genossen. Trotz Trauer, trotz Schmerzen. Worin besteht die Kunst? Die Kunst besteht, und das wollen wir uns zum Abschluss anschauen, weil ihr habt es schon gemerkt, ich mit dem Evangelisten Johannes es liebe, Theologie philosophisch abstrakt immer mit konkreten Personen zu verbinden, wie es Gott ja im Johannesevangelium auch gemacht hat. Geht mit mir zusammen nach Johannes 20, dem absoluten Härtefall der Bewährung. Hast du dir je Gedanken gemacht, was für die Jünger es bedeutet haben muss, als Christus gekreuzigt wurde? Für uns ist das Kreuz Christi ja gleich so in dieses Schema der Heilsgeschichte eingeordnet. Er starb für unsere Sünden, das ist zu unserem Guten. Aber denkt euch mal in die Jünger rein. Maria. Maria von Magdala. Eine Frau, für die die Jesus-Begegnung ihr ganzes Leben völlig geändert hat. Nicht ein Theologe wie Nikodemus, der vorher schon Karriere machte und dann hat er noch kapiert, was er vorher gewusst hat, sondern Maria Magdalena war von 7 Dämonen belastet. Die 7-Zahl macht deutlich, sie war in ihrem Leben so eingeschränkt, dass sie ihr Leben wahrhaftig nicht genießen und erleben konnte, sondern sie hat gelitten. Sie wurde fremdbestimmt. Diese Frau hat in der Berührung, in der Begegnung mit Jesus ihr Leben in Person erfahren. Sie musste nur in seine Augen schauen und konnte Gottes Liebe greifen. Sie musste ihn nur berühren, nur seine Hand anfassen und der Zweifel war verflogen. Und kamen die Gedanken an die alten Dämonen zu ihr zurück. Sie musste nur seinen Worten lauschen, sich zu seinen Füßen setzen. Und wie gut tat es, das Evangelium zu hören und wieder ganz geborgen zu sein. Herrlich! Die Unmittelbarkeit dieser Geborgenheit des Glaubens für die Jünger. Ich beneide die Frauen und Männer, die damals Jesus unmittelbar sehen und hören konnten. Was zappeln wir uns ab, um das halbwegs anzudeuten? Aber wir kommen uns ja oft vor heute wie einer, der einen Kopfhörer aufhat und hört eine Symphonie und pfeift dann die Symphonie und versucht dann der ganzen Umwelt deutlich zu machen, wie toll diese Beethoven-Symphonie ist. Und die Umwelt stöhnt immer nur, weil sie sagt, dieser eine schäpse Ton, da muss im Hörer doch mehr gewesen sein. Nicht? Unsere unzulänglichen Versuche, das war damals anders. Man konnte ihn sehen, man konnte ihn hören, man konnte ihn anfassen. Und dann diese Krise. Ihr sagt, Krisen haben wir auch. Das war eine andere Krise. Mir passiert es, dass ich stolpere. Aber dann gibt es ein Geländer, an das ich mich halte. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Es gibt Krisen des Verlustes. Es gibt Krisen des Versagens und der Vergänglichkeit. Da stolper ich nicht und halte mich am Geländer. Da falle ich auch nicht einfach hin und stehe wieder auf. Die Krise für Maria an Karfreitag und für die anderen Frauen und Männer war mehr. Da bebte die Erde. Hast du mein Erdbeben erlebt? Das ist anders, als selbst zu stolpern. Wenn du selber stolperst, dann stimmt die Welt noch. Die Wände stehen noch gerade, die Bäume wachsen noch nach oben und die Erde fängt dich auf, auch wenn es nicht ganz sanft ist. Wenn aber der Boden unter dir weggeht, dann fängt die Panik an. Sie haben alles verloren, was ihr Leben ausmachte. Im umfassenden Sinne. Denn er war ihr Leben. In ganz umfassenden Sinne. Maria geht zum Grab. Nach den anderen Evangelien hören wir auch noch von anderen Frauen. Und zu ihrer Trauer ist sie jetzt noch bestürzt, denn das Grab war offen. Und sie musste fürchten, er ist geraubt worden. Auch das noch. Nicht, stellt euch das vor. Du hast den liebsten Menschen verloren, hast ihn beerdigt, gehst am ersten Tag an den Ort. Warum eigentlich geht man zum Grab? Nun, das ist eben die letzte Spur, die man noch hat. Man geht zurück dahin, wo man festen Boden unter den Füßen hatte. Das Letzte, was man hat. Wie hängen Eltern an der Unfallstelle ihrer Kinder und pflegen Kreuze und stellen Blumen hin? Nicht, natürlich haben die Kinder nichts davon. Es ist die Verzweiflung der Hinterbliebenen. Das war der letzte Ort. Da haben die Geliebten die Erde verlassen. Und jetzt ist das Grab auch noch geschändet. Die Maria rennt vollkommen verstört zu den anderen Männern hin. Die Männer sind sich wieder ganz treu nach ihrem Geschlecht. Sie machen gleich einen Wettlauf zum Grab. Nicht? Also wenn Männer in Panik geraten, dann verfallen sie in typische männliche Rollenmuster. Nicht? Der Wettkampf, der dann auch stattfindet, wer kommt zuerst zum Grab und die Gemeinden streiten drüber. Da gibt es einen tieferen Sinn. Es kann sein, du hast ihn gestern schon angedeutet mit dem Lieblingsjünger und der Bedeutung, die er für die Gemeinde hat. Aber es steht fest, Petrus schaut rein ins Grab, er sieht die Tücher, er kann sich keinen Reim daraus machen. Petrus, die Säule der Gemeinde, der große Apostel, geht verdattert nach Hause. Der Lieblingsjünger freilich sieht das leere Grab und kann glauben. Maria aber geht nicht weg, das machen Frauen nicht. Männer rasen wie verrückt irgendwo hin, richten nichts aus, gucken in leere Gräber rein, wissen nicht, was sie mit den Binden anfangen sollen. Und dann rennen sie halt wieder nach Hause. Hauptsache, es wurde was gemacht, nicht? Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Weder hatte sie einen lebendigen Jesus, noch konnte sie die Vergangenheit zurückrufen. Sie hatte nur das leere Grab und weinte. Und sie schaute in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Einen zu Jesu Häupten und den anderen dort, wo er gelegen hatte, also zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr. Und das durfte jetzt nicht kommen. Frau, was weinst du? Kennt ihr das? Ihr habt die Schleusen eurer Tränen so gerade noch Millimeter in der Kontrolle. Nicht das Grinsen gerade noch so, dass die Tränen unten nicht raus können, aber fast so. Und dann fragt euch einen, sag mal, geht's dir nicht so gut? Nicht, da ist alles zu spät, das hätte nicht kommen dürfen. Und sie schreit ihr ganzes Unglück raus. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Welches Elend. Ein Elend, das ich in der Seelsorge immer wieder kenne. Sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Ich habe geglaubt und nun kann ich es nicht mehr greifen. Sie haben mir im Theologiestudium meinen Herrn weggenommen. Sie haben mir in meiner Gemeinde meinen Herrn weggenommen. Sie haben mir bei der Bundeswehr, in der Ausbildung, in der Fremde, sie haben mir in der Ehe, in der Familie oder wo auch immer meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht einmal, wo sie ihn hingelegt haben. Merkt ihr, wie sensibel der Evangelist ist, dass er all dies erinnert und berichtet? Kein Schwärmer. Er ist ein guter Seelsorger. Und während sie weint und dieses klagt, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, denn nach Johannes ist Jesus in einem Garten beerdigt worden. Und wer ist sonst am Sonntagmorgen so früh im Garten als ein Gärtner? Und so, sie spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage du mir doch, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Hier schlägt mir das Unglück und die Verzweiflung von Tausenden und Abertausenden Christen entgegen. Habt ihr jemals einen leblosen Körper zu zweit getragen? Als ich das erste Mal einen, der ohnmächtig war, mit einem anderen zusammen tragen musste, wunderte ich mich, wie schwer ein Mann sein kann, und ich war nicht ganz untrainiert. Wenn zwei Frauen einen Ohnmächtigen tragen sollen an Händen und Füßen, dann haben sie was zu tun. Maria in ihrer Verzweiflung möchte den toten Jesus aus irgendeinem Gartenversteck zurück in sein altes Grab tragen. Das ist die Verzweiflung so vieler Christen. Sie versuchen, den Gekreuzigten durch die Welt zu tragen, damit andere an ihn glauben und er da ist, wo er hingehört. Unsere Aufgabe ist nicht, den Gekreuzigten durch die Welt zu tragen. Ob wir allein sind oder zu zweit, der Tote will nicht getragen werden, denn die Engel sagen den Frauen am Grab: Den, den ihr sucht, den gibt es gar nicht mehr. Er ist für euch gekreuzigt, aber heute ist er längst gekreuzigt und auferstanden. Ich erinnere mich, als diese Geschichte mir das erste Mal groß wurde, da saß ich an meinem Schreibtisch recht trübsinnig und wunderte mich, warum, wie ich heute Morgen schon sagte, meine Tankfüllung schon nach 2 Tagen wieder aufgebraucht war. Und ich dachte, dass mir das immer wieder neu passiert. Voller Gewissheit und Liedern und Gebeten komme ich zurück von geistlicher Gemeinschaft, lande im Alltag und wumms, ist alles wieder weg. Und dann las ich es und sie wandte sich um und sieht Jesus neben sich stehen und klagt ihm die Ohren voll und sie weiß nicht, dass es Jesus ist. Ich weiß nicht, wie viele Liter Tränen du in deinem Leben noch weinen wirst, aber bei jeder Träne steht der Auferstandene neben dir und spricht mit dir. Und du weißt nicht, dass er da ist. Und du weißt nicht, dass er da ist. Das Faszinierende ist, was immer auf uns zukommt, es kann kein Augenblick mehr sein, in dem der Auferstandene nicht neben dir steht und dich fragt: Frau, warum weinst du? Wir sind als Theologen jetzt versucht zu sagen: Liebe Maria, es ist also Folgendes. So aber nicht Jesus. Jesus kennt seine Maria. Und Maria kennt ihren Jesus. Er muss nur eins tun. Er muss sie nur mit dem Namen ansprechen. Lies diese Erzählung noch einmal und setze für Maria deinen eigenen Namen ein. Als ich das erste Mal tat, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Hans Joachim, was machst du dir für Sorgen? Du lebst so, als wäre ich tot und nicht lebendig. Du versuchst, mich so in der Welt zu vertreten, als müsstest du an meiner Stelle handeln. Ich bin nicht tot. Du musst nicht so tun, als wäre ich tot. Ich bin selbst der Auferstandene. Eigentlich wollte ich durch dich leben. Ich hatte nicht vor, dass du an meiner Stelle lebst. Das war nicht dein Job. Und er bringt es uns rüber, indem er uns anspricht. Warum? Weil Glaube Beziehung ist. Und Beziehung wird aktualisiert durch Zuwendung und Zuspruch. Maria, da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Für einen Augenblick, in einem Augenblick, war für sie der Himmel offen, eben noch schwarz und verhangen. Mit einmal war alles in Ordnung. Sie hatte ihren Jesus wieder. Nein, mehr. sie hatte ihren Jesus unverlierbar wieder. Hatte er doch den Jüngern noch gesagt, wenn ihr mich lieben würdet, würdet ihr euch freuen in den Abschiedsreden. Denn ich gehe hin zum Vater und nirgendwo bin ich einflussreicher als bei meinem Vater. Würdet ihr mich lieben, dann würdet ihr verstehen, dass ich gehe. Denn wenn ich hingehe zu meinem Vater, werde ich wiederkommen in Gestalt des Trösters. Ich selbst werde wiederkommen und in jedem einzelnen Christen wohnen. Wenn ich mit Maria rede, dann muss ich nicht dem Petrus den Mund verbieten. Wenn ich mit dem Lieblingsjünger rede, muss der Petrus nicht länger eifersüchtig sein, sondern ich kann im Herzen eines jeden von euch wohnen, wenn ich nur auferstanden bin und wiederkomme in Gestalt des Geistes meines Vaters. Für euch ist es sogar besser, wenn ich gehe. Was passiert hier? Hier wird Glaube erwachsen. Wir hängen an der Unmittelbarkeit unseres Glaubens. Und wir sind, auch wenn wir Jahrzehnte gläubig sind, immer noch kleine Kinder. Kleine Kinder können nicht Vergangenheit als Schatz nutzen. Für sie gilt das hier und jetzt. Kleine Kinder kann man auch nicht vertrösten auf etwas, was in 5 Jahren kommt. Kleine Kinder leben im Hier und Jetzt. Wärme und Geborgenheit, die ich jetzt kriege, ist Wärme und Geborgenheit. Wärme und Geborgenheit von gestern hilft mir heute nicht. Zuwendung und Wärme morgen tröstet mich nicht im Heute. Kleine Kinder weinen von einer Sekunde auf die andere. Freilich lassen sie sich auch schneller trösten. Das, was die Jünger lernen mussten, war loszulassen, um neu zu gewinnen. Wenn wir im Glauben erwachsen werden, können wir Erinnerungen und Gefühle loslassen. Im Wissen darum, dass wir eine Wahrheit erinnern, dass wir eine Wahrheit fühlen, die immer gilt, auch wenn wir sie nicht fühlen. Ich habe nichts gegen Gefühle. Gefühle können uns unmittelbar vermitteln, was wir aber dann in Herz und Kopf festhalten müssen. Wir haben von Gott einen Willen bekommen. Wir haben die Fähigkeit bekommen, etwas mit unserem Herzen zu wollen. Wir haben auch den Verstand bekommen, um uns zu erinnern an das, was in der Vergangenheit ist und was wir an Hoffnungen haben. Die Trennung vom irdischen Jesus war das Erwachsenwerden der Jüngerinnen und Jünger. Loslassen, um für immer zu bekommen. Viele von uns sind als Christen noch nie erwachsen geworden, weil sie immer aus dem Augenblick heraus leben. Sie sind so gläubig, wie sie gerade fühlen, leben und denken. Das, was wir im Johannesevangelium lernen, ist, wir dürfen unsere Gotteserfahrungen loslassen. Der Tank, den wir morgen gefüllt, schwibbeli schwabbeli voll, sagen die Schweizer, gefüllt nach Hause fahren, darf ein Leck haben. Warum? Wir leben nicht von Gefühlen. Die Gefühle erinnern uns nur an das, was uns trägt. Wir leben nicht von unseren Erinnerungen, wir leben nicht von unseren Erfahrungen, sondern wir leben von dem, was Gott uns in seinem Wort zuspricht. So habe ich angefangen, Bibel zu studieren. Vielleicht wäre ich, das habe ich noch nie bedacht, nie Theologieprofessor geworden, wenn ich in einer glücklichen Umgebung, in einer guten Gemeinde groß geworden wäre. Denn dann hätte ich gesagt, was brauche ich die Bibel? Ich habe ja die Geschwister und Brüder. Ich musste Bibel lesen, weil meine Wirklichkeit im Widerspruch zu meinem Glauben stand. In den Jahren, in denen ich keine Schwestern und Brüder fand, die mich verstanden, wo die in der Gemeinde sagten, ich weiß überhaupt nicht, was der Hans-Joachim eigentlich will mit Christus in uns, Christus lieben, das ist alles ein bisschen abgehoben. Man kann doch auch halbe Kraft glauben, man muss dann immer volle Kraft glauben. Da habe ich nur 2 Freunde gehabt und das war Johannes und Paulus. Die habe ich noch bis heute. Da habe ich das Neue Testament gelesen und habe gedacht, endlich mal einer, der Christus so sieht, wie ich ihn sehe. So kommt man zur Bibel und mit dem kann man leben. Das Neue Testament nimmt dir keiner. Du magst deine Gefühle verlieren, deine Erfahrungen mögen verschwimmen, aber du kannst Christus nicht verlieren und du verlierst auch nicht das Wort seines Zuspruchs. Maria fällt, so lernen wir es von Matthäus mit den anderen Frauen dort zusammen, zu Jesu Füßen und umgreift die Füße. Sie wird sie küssen. Sie ist vollkommen glücklich, dass sie ihren Herrn sieht und anfasst. Und Jesus sagt jetzt was zu ihr, das ist fast so hart wie dieses, Frau, was geht es dich an in Johannes 2. Er sagt zu ihr, Maria, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater, ich gehe hoch zu meinem Vater um den Geist von dort zu senden und dann wieder zu euch zu kommen, wie ich es in Kapitel 14, so nenne ich es jetzt, euch verheißen habe. Die Luther-Übersetzung sagt hier, rühre mich nicht an, noli me tangere. Das ist aber, wenn ich das mal sagen darf, eine Fehlübersetzung. Ich bin sonst nicht so oberlehrerhaft, hoffentlich in der Wirkung auf euch. Aber hier ist mir wichtig, weil es euer Seelenheil betrifft. Der griechische Text verbietet nicht das Berühren. Der griechische Text verbietet das Festhalten. Faszinierend bei Maria. Wenn ich den Auferstandenen berühre, kann ich ihn auch wieder loslassen. Ich muss ihn nicht festhalten. Warum? Weil ich jetzt nicht mehr von Gefühlen lebe, sondern von der Realität. Dasselbe bei den Emmaus-Jüngern. Sie reden mit Jesus auf dem Weg. Er tut so, als wollte er sie verlassen. Und dann merken sie, wie wenig sie das gebrauchen können und sagen, bleib doch bei uns, es wird ja sowieso schon Abend, der Tag hat sich geneigt, kehre mit uns ein, lass uns Tischgemeinschaft zusammenhalten. Du hast die Worte, die in uns wieder Hoffnung wecken. Und er kehrt mit ihnen ein, bricht das Brot, wie damals in der Tischgemeinschaft, wie in der letzten Nacht, teilt es ihnen aus und es gehen ihnen Herz und Augen auf und sie erkennen ihren Herrn. Und wir sagen sofort, sofort festhalten, aufschreiben, Video anmachen, das darf man nicht mehr verlieren. Ist aber nicht. Und als sie ihn erkannten, entfernte er sich. Warum? Glaube, der erwachsen wird. Erwachsener Glaube braucht keine Gefühle, so sehr er sie schätzt, wenn sie als Geschenk kommen. Ein erwachsener Glaube weiß, es gilt für mich, ob ich es fühle oder nicht. Wenn wir den Auferstandenen erkennen, sind wir sogar in der Lage, auch in Trennung von der Erfahrung mit ihm zu leben. Denn wir wissen nicht, wir können ihn auch halten, wenn wir ihn nicht fühlen, sondern wir werden ihn, wenn wir ihn nicht fühlen, sofort wieder loslassen. Wir werden ihn vergessen, wenn er uns nicht mehr unmittelbar anspricht. Können wir ihn nicht berühren, sind wir auch von ihm nicht berührt. Aber das ändert nichts an unserem Sein. Wir sind und bleiben seine Töchter und wir bleiben seine Söhne. Wir sind Christi Schwestern und wir sind Christi Brüder. Das Sein kann uns keiner mehr nehmen. Wie faszinierend. Wir können loslassen, weil wir das, was wir loslassen, niemals mehr verlieren. Wir müssen den Christus nicht klammern, denn er steht neben uns, ob wir weinen oder lachen. Wir müssen nicht besonders langsam oder schnell nach Hause fahren, damit wir Christus noch mitkriegen. Sondern ob du langsam oder schnell fährst, zu Fuß gehst oder mit dem Auto fährst, du wirst ihn nicht mehr los. Du kannst 1000 Schritte von Christus weglaufen. Es wird immer nur ein Schritt sein und der Auferstandene steht neben dir. Egal, wo du von Christus wegläufst, du drehst dich um und er steht neben dir. Und dann meine nicht, es sei der Gärtner, verkenne ihn nicht in deiner Einsamkeit, in deiner Not. Ist das nicht eine wunderschöne Wirklichkeit? Ist das nicht eine Hoffnung? Eine Hoffnung über das Sterben hinaus, aber mehr, eine Hoffnung schon für die Gegenwart. Am selben Abend begegnet er den Männern und dort gibt er ihnen den Heiligen Geist, den Tröster. Denn er ist zum Vater aufgegangen und kommt wieder in Gestalt des Trösters. Und jetzt frage ich euch, wenn Jesus sagt über ein kleines und ihr werdet mich nicht sehen, und abermals über ein kleines und ihr werdet mich sehen. Wovon hat er eigentlich gesprochen? Wisst ihr, wie klein das Kleine ist? Das Kleine, die kleine Zeitspanne ist nicht die Zeitspanne von Karfreitag bis zum jüngsten Tag. Die kleine Zeit ist die Zeitspanne zwischen Karfreitag und meiner Erkenntnis des Auferstandenen. Wann war die kleine Zeit für Maria vorbei? Am Ostermorgen. Wann war die kleine Zeit für die Männer dort versammelt und verrammelt hinter Türen, um geschützt zu sein, vorbei? Am Abend des Ostersonntags. Und jetzt frage ich dich, wann ist deine kleine Zeit der Trauer vorbei? Wenn du den Gärtner neben dir als Christus erkennst. Wenn du merkst, dass du Christus greifen kannst, ihn sehen kannst, ihn hören kannst. Denn das heißt Evangelium. Gott wird in seiner Liebe greifbar. Und deshalb möchte ich abschließen mit den Worten, die, wenn man sie ohne das Ende der Maria liest, man zunächst als eine Rede von einer langen Zeit der letzten Tage sieht. 16, 16 folgende. sagt der scheidende Christus zu den Jüngern, die noch nicht wissen, wie klein die Weile sein wird. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. 19b, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen. Aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein. Doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wann? Am jüngsten Tag? Am Ostermorgen? Vielleicht heute Abend. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Habt ihr auch Lust, dass wir miteinander beten? Herr, ich kann es kaum glauben, dass du mich liebst, wie ich bin, wo ich es selber schon nicht kann. Ich kann es kaum glauben, dass ich dir so viel bedeute, dass du, Herr Jesus Christus, dein göttliches Zuhause verlassen hast, um zu uns zu kommen und uns zu gewinnen für die Gemeinschaft mit dir und dem Vater. Aber da, wo ich es ahne, wo der Vater mich zu dir zieht und ich vor dir stehe in deinem Wort, da sehe ich plötzlich den Himmel offen und all das, was gestern noch wie eine unüberwindbare Last vor mir lag, das ist plötzlich eingeordnet und klein im Verhältnis zu dem Licht, das ich in dir sehe. Herr, dir will ich gehören, jetzt und für alle Zeit. In dir will ich mein ganzes Leben und meine ganze Liebe suchen und meinen ganzen Alltag mit dir im Wir, im Glauben zusammengestalten. Danke, Herr, dass du nichts von mir erwartest, was du nicht selbst bereit bist, mit mir zusammen zu leben und zu verwirklichen. Danke, dass meine ganze Zukunft schon offen vor dir liegt und du um das gute Ende bei dir weißt, selbst da, wo ich mich fürchte und ich zweifle. Herr, ich möchte dich ergreifen und würde dich auch gerne festhalten. Aber wichtiger ist, dass du mich ergriffen hast und dass du so versprochen hast, mich zu halten. Herr, das, was ich heute Abend sage, gilt für den ganzen Rest meines Lebens und über mein Sterben hinaus. Ich gehöre dir und du gehörst mir. Ich will in dir sein und du sollst in mir sein. Und nichts und niemand soll uns jemals trennen. Amen.